Mein Montag beginnt um 3:30. Da stehe ich auf, dann mache ich mich fertig, nehme um 4:15 den Bus, fahre dann zur Arbeit und um 6 beginnt dann meine Schicht.
Ich glaube, viele Frauen, die warten dann irgendwie so auf diesen Moment, so ich muss mich zur Technik berufen fühlen, um das studieren zu können. Aber das ist ja gar nicht so.
Das sage ich auch immer mal wieder, man muss irgendwie flexibel im Kopf bleiben, auch in so einem hohen Alter wie ich mit 50, haha, dass das Leben halt nicht zu Ende ist und dass eine Ausbildung auch nicht bedeutet, dass man genau den Beruf in dieser Art und Ausprägung, wie man am Anfang geglaubt hat, weiterführen muss, sondern es gibt viele Möglichkeiten, andere Dinge einzuschlagen und andere Wege zu gehen.
Also wenn dann die anderen Studenten in die Semesterferien gehen und dann irgendwie 4 Wochen durch Thailand tingeln und du mit deinen 30 Urlaubstagen im Jahr immer genau planen musst und dann ist auch vorgegeben, wann man Urlaub hat und so.
Was wir momentan thematisieren zwischen Babyboomern X und der Y und der Z, ist auch teilweise überdramatisiert. Aber was mich freut, ist, dass die junge Generation Dinge ausspricht und einfordert, die, glaube ich, die ältere Generation genauso gerne gehabt hätte, sich aber nie getraut hat, das eigentlich einzufordern.
Ihr habt gerade Beate, Elena und Janina gehört. Drei Mitarbeiterinnen aus dem gleichen Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf ihre Arbeit. Andere Perspektive, weil zum einen andere Generationen, aber auch weil ganz unterschiedliche Positionen im Unternehmen. Beate ist 19 und macht eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. Elena ist 22 und studiert Dual Maschinenbau. Janina Kugel ist 50 und als Mitglied des Vorstands der Siemens AG quasi die oberste Chefin des Ganzen. Ich habe Janina Kugel im Herbst auf einer Konferenz angesprochen und sie gefragt, ob sie in den Podcast kommen will. Sie hat zugesagt und direkt vorgeschlagen, zwei Azubis mitzubringen. Das mache bei einem Podcast der Lehrjahre heißt doch Sinn. Fand ich auch und so haben wir uns Mitte Januar zu viert zum Gespräch getroffen. Nur knapp 2 Wochen, bevor Janina Kugel den Vorstand von Siemens verlässt. Rausgekommen ist ein Gespräch über Generationenkonflikte im Großkonzern, darüber, warum Frauen immer noch viel seltener technische Berufe wählen und was eigentlich anders ist, wenn man schon mit 16 ins Arbeitsleben einsteigt, statt mit Mitte 20 nach dem Studium. Von den dreien wollte ich wissen, was ist an den Lehrjahren heute anders als vor 30 Jahren? Ich bin gespannt, was ihr denkt. Feedback und Ideen wie immer gerne auf Instagram unter lehrjahre-podcast oder per Mail an lehrjahre.podcast@gmail.com. Janina, Frühaufsteherin oder Morgenmuffel?
Morgenmuffel.
Elena, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Beate, lieber alles durchgeplant oder ganz spontan?
Spontan.
Janina, was waren Sie in der Schule eher? Streberin oder Cool Kid?
Streber.
Oh Gott.
Elena, lieber im Hörsaal oder in der Werkshalle?
Werkshalle.
Beate, zum Entspannen eher Buch oder eher Netflix?
Buch.
Hallo Janina, hallo Beate, hallo Elena, willkommen im Podcast. Beate, es ist Montagmittag. Wir sitzen hier und nehmen in einem schicken Büro einen Podcast auf. Das ist vermutlich nicht dein ganz typischer Montag. Wie würde der Montag eigentlich aussehen?
Ja, mein Montag beginnt um 3:30. Da stehe ich auf, dann mache ich mich fertig, nehme um 4:15 den Bus, fahre dann zur Arbeit und um 6 beginnt dann meine Schicht. Die läuft dann bis 14 Uhr und dann fahre ich nach Hause, schaue, was zu Hause noch gemacht werden muss und dann, genau.
Elena, du studierst Dual Maschinenbau.
Genau.
Sieht es bei dir im Vorlesungsraum eigentlich so klischeemäßig aus, wie man sich das vorstellt? Also 90 Männer in Karohemden und du?
Ja, fast. Also so ein bisschen weibliche Unterstützung findet man doch ab und an mal in einer Vorlesung. Aber es ist leider doch sehr männlich dominiert.
Und wo gibt es mehr Frauen bei Siemens in deiner Arbeit, in deiner Ausbildung oder im Vorlesungssaal in deinem Studium?
Das kann ich nicht so sagen, weil ich ja mit den Leuten, mit denen ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, auch mit denen zusammen studiere. Also
es ist der gleiche
genau.
Ratio. Wie viele Frauen oder Männer seid ihr da ungefähr?
3 Mädels auf 30 Leute.
Okay. Janina, Beate ist 19, Elena ist 22. Nimm uns doch mal mit, wie so dein typischer Tag mit Mitte 20 aussah. Wo warst du da? Was hast du gemacht? Wie warst du so drauf?
Oh, mit Mitte 20 habe ich, glaube ich, war ich in den Endzügen meines Studiums und das war so die Phase, in der ich mich selbst disziplinieren musste für die Examensphase, weil das war irgendwie alles, du hast so Scheine gemacht und Arbeiten geschrieben und dann musstest du dich aber 1,5 Jahre selber irgendwie disziplinieren. Und das als Morgenmuffel war dann wirklich schwer und ich bin da in der Phase tatsächlich zum Lernen jeden Morgen in die Bibliothek mit Pausen mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen und abends in Sport.
Und das Ganze hat in Mainz stattgefunden.
Das Ganze hat zu dem Zeitpunkt in Mainz stattgefunden, genau.
Starten
auf jeden Fall bin ich nicht um 4 aufgestanden.
wann warst du dann der Pip um wie viel Uhr?
Na, nicht vor 8, weiß ich nicht mehr.
Macht
so
die
genau.
Vermutlich gar nicht auf früher
wahrscheinlich
auf,
nicht, oder?
So
8:30, keine Ahnung.
Elena und Beate sind ja gerade in den Lehrjahren. Bei dir ist es schon ein klein bisschen länger her, du bist gerade 50 geworden. Und du hast in einem Interview mal gesagt, dass du mit Mitte 20 eigentlich gar keine Idee davon hattest, was ein Vorstand ist und was ein Vorstand so macht. Also Vorstand kann schon mal nicht das konkrete Berufsziel gewesen sein. Aber hast du schon noch eine Idee davon, was du mit Mitte 20 dachtest, wo du mit 50 sein würdest?
Also ich habe, glaube ich, beruflich vieles anders gemacht, als ich es noch im Studium dachte. Und das ist immer so eine Frage, dass ich mich nicht mehr genau erinnern kann, wann dann so die ersten Ideen kamen, dass ich in Unternehmensberatung gegangen bin. Und da hatte ich überhaupt nicht so eine Firma wie Siemens in irgendeiner Weise im Kopf. Aber ich habe tatsächlich schon damals zum ersten Mal viel darüber gelesen gehabt, dass Leute es irgendwie schaffen, relativ früh so viel Freiheit sich erarbeitet zu haben, dass sie dann ab 50 machen könnten, was sie wollten. Und ich weiß, dass wir das mal irgendwie tatsächlich hatten. Und das hat mich lustigerweise eine alte Kommilitonin für mich dran erinnert, hat gesagt, weißt du noch, wie wir in der WG saßen und uns überlegt haben, mit 50 sind wir durchberuflich, da machen wir was Neues und du hast es jetzt geschafft. Ja. Und da musste ich echt total lachen, weil ich hatte das irgendwie schon völlig in den Hintergrund gespielt. Ich hatte keine konkreten Ideen. Ich wollte was Internationales machen, ich wollte was Abwechslungsreiches machen, ich wollte Spaß dabei haben und vieles davon ist, glaube ich, dann einfach durch Trial and Error passiert. Also ich habe Dinge ausprobiert und manche Dinge waren klasse und andere waren schrecklich und dann habe ich mich dementsprechend dem angepasst.
Ich habe da sehr viele unterschiedliche Sachen gelesen. Da gab es irgendwie mal eine Idee, Notfallmedizin zu machen oder du wolltest Musik studieren oder zu den Vereinten Nationen. Letztendlich bist du dann in eine Unternehmensberatung gegangen. Was würdest du sagen, in welchem Alter muss man mal so langsam wissen, was man machen will?
Also Medizin wollte ich studieren, bis ich 17 war. Und dann gab es damals noch den Medizinertest, den man hätte machen müssen nach dem Abi. Und da habe ich irgendwie kapiert, dass ich wahnsinnig viel Bio und Chemie wieder nachholen müsste. Und da war ich ehrlich gesagt dann einfach zu faul. Und ich wusste irgendwie, ich kriege dann sonst Anatomie wahrscheinlich irgendwie nicht hin. Das war so eine der großen ersten Prüfungen. Und United Nations war ein Gedanke, den ich, damals gab es noch Vordiplom, also so ein bisschen was anderes, also so ähnlich wie Bachelor. Das habe ich eigentlich erst dann ad acta gelegt, als ich mein Praktikum gemacht habe in so einem EU-Umgebung, wo ich mir dachte, das wird es wohl irgendwie nicht. Und Musik habe ich tatsächlich irgendwie eine Zeit lang überlegt gehabt zu studieren, weil ich damals noch 2 Instrumente gespielt habe und auch relativ gut und mir dachte, wow, so eine Pianistenkarriere könnte es ja was sein. Und dann war mir aber irgendwann mal klar, dass die Konkurrenz aus Osteuropa so gut ist, dass ich wahrscheinlich für ewig irgendwelche unwilligen Kinder irgendwie unterrichten müsste. Und darauf hatte ich mir wirklich keine Lust.
Also es war Ausschlussverfahren.
Das war Ausschlussverfahren.
Aber zurück zu meiner Frage, in welchem Alter würdest du sagen, muss man mal wissen, was man...
Wenn man fertig ist mit der Schule, sollte man es wissen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die allermeisten von uns zugeben würden, das, was wir entscheiden, wenn wir 16, 17, 18, 19 sind und dann anfangen, ist etwas, was wir tun, weil wir damals geglaubt haben, dass das die beste Entscheidung ist. Und ich glaube, dass sie 5 Jahre oder 10 Jahre später deutlich anders ausfallen würde, wenn man sie nochmal entscheiden könnte. Und deshalb glaube ich, und das sage ich auch immer mal wieder, man muss irgendwie flexibel im Kopf bleiben, auch in so einem hohen Alter wie ich mit 50, dass das Leben halt nicht zu Ende ist und dass eine Ausbildung auch nicht bedeutet, dass man genau den Beruf in dieser Art und Ausprägung, wie man am Anfang geglaubt hat, weiterführen muss, sondern es gibt viele Möglichkeiten, andere Dinge einzuschlagen und andere Wege zu gehen. Und ich glaube, das muss jeder von uns immer wissen.
Beate, wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt 19, hast aber mit 16 eben dich schon für die Industriemechaniker-Ausbildung entschieden. Woher wusstest du in dem Alter, dass das Richtige für dich sein könnte?
Ich habe in der Schule, auch in der Oberschule schon angefangen, in einer AG nach der Schule Robotik zu machen. Und damit sind wir zu Wettbewerben gefahren und da kam auch schon das Ganze mit Technik und Basteln und so weiter mit raus. Und in der 10. Klasse sollten wir dann bis Weihnachten 30 Bewerbungen schreiben, wollte unser BO-Lehrer so, damit wir, wenn wir keine Zulassung fürs Abitur bekommen, immer noch einen Plan B haben und einen Ausbildungsplatz sicher. Mhm. Damit, wenn wir uns dann immer noch entscheiden können, uns dann nur noch zwischen Abitur oder halt Ausbildung entscheiden müssen. Ich hatte beides, ich hatte den Ausbildungsplatz und ich hatte den Abiturplatz und dachte mir dann, okay, den Ausbildungsplatz kannst du jetzt wahrnehmen. Das Abitur kannst du später immer noch machen. Wenn ich jetzt das Abitur nehme, müsste ich mich für den Ausbildungsgang in 3 Jahren dann nochmal bewerben und das Ganze dann praktisch nochmal durchlaufen. Hatte ich keine Lust drauf.
Welche Rolle hat bei dir deine Familie in der Ausbildungswahl, in der Studienwahl dann auch für VWL gespielt?
oh, da waren meine Eltern total frei und liberal. Die haben gesagt, du kannst studieren, was auch immer du willst. Du kannst einmal wechseln, weil die beide selber irgendwie einmal ihr Studienfach gewechselt haben. Und du musst mindestens ein Jahr in ein Land, dessen Sprache du noch nicht sprichst. Und ansonsten zahlen wir maximal so und so viele Jahre. Das waren
klare Kriterien,
aber überhaupt gar keine inhaltliche Prägung. Ich durfte machen, was ich wollte.
Wie war das bei dir, Elena? Welche Rolle hat deine Familie oder dein Umfeld vielleicht dafür gespielt, dass du dieses duale Maschinenbaustudium aufgenommen hast?
Also ich glaube, in der Zeit selber hätte ich gesagt, alles meine Entscheidung. Meine Eltern durften gar nichts sagen, aber so im Nachhinein würde ich sagen, haben sie mich doch auch schon geprägt. Einfach, dass sie mich auch darin bestärkt haben, genau wie du eben meintest, die Eltern geben ja auch irgendwie ein Feedback, worin ist man gut und die Schule gibt ein Feedback und für mich selber war damit auch irgendwie immer klar, ich bin gut in Mathe, gut in Informatik, das möchte ich irgendwie auch weiter anwenden und dann bin ich da irgendwie so ein bisschen reingeschlittert, indem ich über das duale Studium dann im Internet gestolpert bin.
Janina, du hast dann nach dem Studium als ersten Job die Unternehmensberatung gewählt. Wie viel davon war ganz schlaue strategische Karriereentscheidung und wie viel war, ich weiß nicht so genau, was ich machen soll und Unternehmensberatung ist nie verkehrt?
Ich habe damals wirklich nicht so genau gewusst, in welche Richtung ich bin. Ich habe mich in eine Fachrichtung beworben. Das war damals eher so Produktmarketing-Themen, also so ein Consumer Goods wäre das was gewesen. Und Beratung, weil ich wusste, damit ist es relativ offen und ich hatte da irgendwie auch zugehört hatte auch Praktika gemacht und so nebenbei als Student halt irgendwie gejobbt, habe einfach nur gedacht, das ist echt eine steile Lernkurve, die man da haben kann, so ganz unterschiedlichen Themen. Und dann war es klar, hat gesagt, die Consumer Good Companies, bei denen ich mich beworben hatte, haben wochenlang keinen Nachlauf gebracht und keine Rückmeldung und die Unternehmensberatungen waren alle brutal schnell. Ja, da warst du nach wenigen Arbeitstagen warst du eingeladen zum Assessment Center oder halt auch nicht mit den jeweiligen Sachen. Also das heißt, so ähnlich wie du es irgendwie auch beschrieben hast, ich hatte halt einfach Angebote in der Tasche, als die anderen dann gesagt haben, ach ja, wir würden Sie gerne mal interessieren. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, ich muss ja noch mit dem Rucksack vorher wegfahren. Mhm. Ja.
Wie viel war von deiner Zeit bei Accenture so Berater-Highlife, rumfliegen, in schicken Hotels sein, total spannende Aufträge haben und wie viel war einfach vor Excel sitzen, Sachen lernen, Sachen ausfüllen und eher so Lehrjahre sind keine Herrenjahre?
Ha, also montags war immer Highlife, irgendwo hinfliegen und freitags war Highlife, irgendwo wieder nach Hause fliegen. Das hat sich ja innerhalb von ganz kurzer Zeit, wenn du viel fliegst, dann verliert es ja sämtliche Faszination und Hotels verlieren auch ihre Faszination, wenn du das erstmal ein paar Wochen oder Monate gemacht hast. Und viel davon war tatsächlich, und da sind Beratungen, zumindest waren sie es damals, klar hierarchisch, du bist der oder die Jüngste, du kannst am wenigsten, was auch faktisch genauso ist. Und da machst du halt einfach wahnsinnig viele Jobs auch, die sonst keiner machen will oder wo alle froh sind, dass sie sie selber nicht mehr machen müssen, also Excel ausfüllen oder sonstige Dinge ausfüllen. Das war hart. Mich selber hat es geprägt. Mich hat es, glaube ich, aber auch positiv geformt, dass das eben auch bedeutet, wenn man neu einkommt in eine neue Funktion, dass du einfach viel, viel nochmal lernen musst und dass manchmal einfach auch die Tatsache, dass du es schon 100 Mal gemacht hast, viel Erfahrung mit sich bringt, ja, weil, und das hilft viel, viel, das hilft sehr, sehr häufig, dann auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja, war beides.
Wir sehen auf so einem Lebenslauf ja immer nur, was geklappt hat. Bei dir vor allen Dingen Accenture und dann viele Jahre Siemens, zwischendurch mal Osram. Wenn es aber mal so ein CV of Failures gäbe, was stand da bei dir alles an Stationen drauf? Wo wurde die heutige DAX-Vorständin überall mal nicht genommen?
Naja, wo ich nicht genommen wurde, steht ja überall, das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, aber ich habe natürlich auch Bewerbungen geschrieben, wo ich nicht genommen wurde, wo ich noch nicht mal eingeladen worden bin. Ja, Frechheit eigentlich. Die haben vielleicht, wenn Sie sich daran erinnern, da haben Sie sich vielleicht gedacht, ach, da hätten wir mal einladen können, die Kugel. Nein, Spaß. Aber ich glaube, und dann gab es natürlich Phasen, Projekte in meiner Beratungszeit, die nicht glorreich liefen oder wo du halt einfach bestimmte Projektpläne nicht einhalten konntest oder halt das nicht so abgefüllt hast, dass der Kunde dann irgendwie zufrieden war damit. Sowas gab es natürlich häufig oder auch bei Siemens, wo du dir nachher gesagt hast, machst du denn, hättest du es denn anders machen können oder Jobs, die ich lieber gemacht hätte und die ich aber nicht bekommen habe oder aber auch Jobs dann zu bekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie haben will und wo ehrlich gesagt eher andere wollten, dass ich sie nehme und die dann aber auch ganz gut geworden sind. Das gab es viel.
Was war das zum Beispiel?
Ach,
ein Job, den du jetzt nicht so zwingend wolltest, der aber dann doch ganz gut war?
Also zum Beispiel, als ich zum allerersten Mal in das Headquarter von Siemens gegangen bin, da war ich damals in so einem Bereich, da hatten wir noch Telekommunikationsgeschäft und da war so eine Frage, gehe ich mehr in so einen operativen Vertrieb oder gehe ich in die Zentrale der Zentralen? Und das war so unglaublich hierarchisch und so unglaublich, also Wittelsbacher Platz für diejenigen, die Siemens irgendwie ein bisschen kennen. Und das war so unglaublich politisch, dass ich mir gedacht habe, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, und das war wirklich hart. Ich habe aber total viel dabei gelernt. Ich will immer dieses Fehlerthema, Fehler machen wir alle jeden Tag oder jede Woche. Und ich glaube, dass wenn du festgestellt hast, dass du es hättest besser machen können und schnell revidierst und auch manchmal Entscheidungen, die schon getroffen waren, wieder aufmachst und sagst, ich weiß es jetzt besser, dann ist es eigentlich gar kein so riesengroßer Fehler. Ich glaube, diese riesengroßen Fehler entstehen fast nur dann, wenn Leute wissen, sie haben eigentlich eine falsche Entscheidung getroffen, sich aber nicht getrauen, die Entscheidung wieder aufzumachen oder zuzugeben, dass sie vielleicht einen Fehler begangen haben, uns dann mitschleppen oder versuchen zu verstecken. Das sind eigentlich üblicherweise die großen Dramen, die passieren.
Was war so der größte Punkt, den du vielleicht mal revidiert hast, also sei es inhaltlicher Natur oder auch, dass du in eine Stadt gezogen bist oder einen Job angenommen hast oder irgendwas privat gemacht hast, wo du gedacht hast, ach nee, das war eigentlich falsch und das mache ich doch jetzt anders, wo ich das erkannt habe.
Oh, es gab zum Beispiel, das Gute an Beratungen ist, wenn du auf ein Projekt kommst, wo du gar nicht sein möchtest, dann hast du innerhalb von einem halben Jahr wieder die Chance, auch wieder runterzukommen. Das ist mir sicherlich auch mal passiert. Und ich habe auch bei Siemens Projekte oder zum Beispiel, ich habe ganz am Anfang noch Strategie gemacht, da habe ich auch manchmal Projektthemen angenommen, die wir dann so intern abgewickelt haben, die wenig spaßig waren. Aber zum Schluss sage ich immer, alles geht mal vorbei. Und das, was anstrengend ist und was nervt, ich glaube, das kennen wir ja alle, ist auch das, wo ich zum Schluss ehrlich zugeben muss, dass ich viel auch gelernt habe. Also zugegebenermaßen habe ich immer an den kritischen Dingen mehr gelernt, als an den Dingen, die irgendwie leicht liefen. Und bei Restrukturierungsverhandlungen, was ich ja nun auch schon irgendwie seit 10 Jahren mehr oder weniger kontinuierlich mache, da gibt es oft Momente, wo du dir denkst, hätte ich da nochmal ein anderes Argument gehabt, hätten wir es vielleicht nochmal anders lösen können. Aber das ist, glaube ich, auch was, wo man dazu lernt, dass ich zum Beispiel viel, viel besser zuhören kann, als ich das vor 10 oder vor 20 Jahren noch konnte und einfach auch weiß, es gibt viele, viele Lösungswege. Und das würde ich mir übrigens häufig wünschen, dass Menschen irgendwie verstehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, um ans Ziel zu kommen und nicht nur das, was sie selber im Kopf haben.
Elena und Beate, kommen wir mal ein bisschen zu euch und zu euren Lehrjahren, weil ihr steckt ja noch mittendrin. Mhm. Elena, wie war das bei dir? Was war nach der Schule der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich mache das Maschinenbaustudium nicht nur in Anführungsstrichen das Studium, sondern ich mache das dual gekoppelt mit der Ausbildung zur Industriemechanikerin?
Ich hatte nach dem Abi, um ehrlich zu sein, einfach gar keine Lust mehr zuzuhören, leise zu sein, nur Sachen zu schreiben und hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich die Ausbildung alleine mache. Und dann bin ich halt darüber über diese dualen Studiengänge gestolpert und dachte mir, Mensch, das ist doch eigentlich die optimale Kombination. So immer, wenn man keine Lust mehr hat, nur zuzuhören, mitzuschreiben, Klausuren zu schreiben, dann geht's in die Werkstatt und das hat sich auch als wahr herausgestellt zum Glück.
Beate, als Azubi startet man ja sehr früh ins Berufsleben. Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass du mit 16 schon diese Entscheidung getroffen hast. Und jetzt, ne, du musst irgendwie super früh aufstehen, irgendwie um 4 geht's los, dann Frühschicht und so weiter, hast irgendwie auch diese doppelte Belastung zwischen Theorie und Praxis und Prüfung und so weiter. Andere mit 19 haben ja irgendwie gerade die Schule fertig und gehen jetzt mal ein bisschen irgendwie reisen und dann vielleicht mal ins Studentenleben. Glaubst du, dass du auch irgendwie so ein bisschen reifer bist als andere 19-Jährige dadurch?
Ich glaube, das hat mir für mich selber sehr, sehr viel gebracht. Man lernt einfach mal den Unterschied zwischen, was Elena gemeint hat, stumpf dasitzen, zuhören, schreiben, Prüfung machen, fertig. Und diesem wirklichen, du musst ins Werk, du musst abliefern, du musst termingerecht die Sachen fertig kriegen, deine Arbeit, wie du sie gestaltest, wie du sie erledigst, wird bewertet, wird geguckt, ob sie wirklich auch den Anforderungen entspricht. Und ich glaube, das ist halt was, das lernen viele Schüler mit 19 oder Jugendliche mit 19 wissen das gar nicht, weil sie halt sich die Zeit erkaufen durch das Abitur, um einfach erstmal klarzukommen, was will ich eigentlich, wer bin ich, was will ich, was möchte ich später noch machen.
Glaubst du, dass du vielleicht das Abitur nochmal zu einem späteren Zeitpunkt machen möchtest? Du hattest ja die Möglichkeit, das auch direkt
genau
zu machen,
also
hast ein bisschen vielleicht verschoben.
Genau, ich glaube, ich werde es schon noch machen und dann wahrscheinlich genauso wie Elena auch Maschinenbau studieren. Das steht aber noch nicht ganz fest, da bin ich ziemlich flexibel, aber ein Abitur zu machen steht, glaube ich, immer noch ziemlich hoch auf der Liste der Sachen, die ich gerne noch machen möchte. selbst wenn es nur ein Fachabitur ist. Genau, das kriege ich ja sowieso, kann ich mir auch durch die Berufsausbildungszeit und dann halt durch Arbeitszeit anrechnen lassen und damit nicht mich nochmal extra in die Schule dafür setzen.
Elena, hattest du manchmal Momente, wo du dachtest, diese Doppelbelastung, dual zu studieren, ist schon ziemlich groß und dich gefragt hast, ob sich das so lohnt?
Auch genau bei dem Punkt Ferien. Also wenn dann die anderen Studenten in die Semesterferien gehen und dann irgendwie 4 Wochen durch Thailand tingeln und du mit deinen 30 Urlaubstagen im Jahr immer genau planen musst und dann ist auch vorgegeben, wann man Urlaub hat und so. So, das waren die einzigen Momente, aber sonst habe ich vor allem auch im Studium viele Vorteile gesehen, wo ich dann die Doppelbelastung gerne in Kauf genommen habe.
Was für Vorteile würdest du da hervorheben?
Also einfach, dass man in der Ausbildung vom Studium profitiert und im Studium von der Ausbildung. Also sonst im Studium, wenn man da irgendwelche Sachen auswendig lernen muss und so, irgendwelche Fertigungsverfahren oder so, wenn man dann sagen kann, hey, das habe ich schon mal gemacht, dann lernt es sich auch einfach viel, viel leichter. Und genau andersrum auch in der Ausbildung das ganze Theoriewissen dahinter zu haben, ist auch immer ein gutes Gefühl.
Janina, was könntest du eigentlich besser, wenn du noch eine Ausbildung gemacht hättest vor deinem Studium?
Also ich bin da schon immer an die Limits meines technischen Verständnisses gekommen, wenn wir zum Beispiel, und ich bin immer natürlich ganz, ganz nah am Geschäft dran, wenn wir leider eben Abbauthemen haben. Und dann zum Beispiel dieses Vorgehen zu verstehen, also wenn dann die Pläne vorsehen, so und so viele Leute arbeiten nur noch an dem Teil der Produktion, dann bin ich natürlich immer total daraus aufgeliefert gewesen, dass diejenigen, die dann die Ingenieure und die Techniker und die Facharbeiter sind, mir eben erzählt haben, wie es denn tatsächlich geht. Und da habe ich natürlich wenig eigenes Verständnis oder sage ich jetzt mal Möglichkeiten gehabt, das tatsächlich irgendwie selbst zu bewerten. Auch wenn ich ganz am Anfang von meiner Beratungszeit viel so Logistik und Produktionsprozesse gemacht habe und da habe ich dann schon wirklich viel gelernt, was das angeht. Also das muss man klar sagen, das ist das Limit. Aber ich glaube, wir haben halt alle irgendwie unsere Limits und deshalb plädiere ich auch immer dafür, immer in einem Team zusammenzuarbeiten, wo Leute mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten einfach nur zusammenkommen. Und ich glaube, wenn man sich da gegenüber vertraut, dann kann man es irgendwie auch gemeinsam hingestalten. Aber also das, was du jetzt gerade nochmal erzählt hast, Werte, ist glaube ich auch irgendwie sowas. Ich erinnere mich daran, dass ich nach dem Abi, wir hatten relativ früh damals irgendwie Abi gemacht und dann habe ich einfach auch 2,5 Monate bei uns zu Hause in Schichten eben gearbeitet und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was du erzählst, früh aufzustehen, um 6 mit der Schicht anzufangen, um 2 oder 2:30 irgendwie fertig zu sein, da gibt es, glaube ich, manche, die sich nicht vorstellen können, wie anstrengend das eben auch sein kann und es ist halt nicht nur so, du hast den ganzen Nachmittag frei, haha, ja, also ich meine, muss ja irgendwann mal auch schlafen und das ist, ich glaube, es ist einfach auch manchmal, wünsche ich mir, dass gerade diejenigen, die in akademischen Berufen sind und in Führungspositionen sind, ein bisschen mehr Demut vor denjenigen haben, die nicht nur mit ihrem Kopf, sondern auch mit ihren Händen arbeiten und teilweise ganz krasse Arbeitszeiten irgendwie haben. Und da erinnere ich mich heute noch, wie müde ich wirklich war. Und ich lese gerne und habe immer gedacht, ach super, ist die Schicht um 2 zu Ende, da setze ich mich hin und lese dann noch maximal viel. Nix da, ja. Da bist du schon einfach auch total alle. Also ich habe mich in den paar Wochen ein bisschen dran gewöhnt, schaue ich dich mal so an.
Ja.
Man kann sich da sicherlich irgendwie auch dran gewöhnen.
Man gewöhnt sich auf jeden Fall dran, aber wenn man dann nach dem Werk, ich hatte mich im Fitnessstudio angemeldet und dann war der Plan, ich gehe nach dem Werk zum Sport. Und dann ist es 14 Uhr und man denkt sich so, garantiert nicht mehr.
Wunsch und Realität.
Genau. Gehen da mal ein bisschen auseinander. Das, was die meisten halt nicht verstehen oder meine Freunde auch nicht verstehen, die jetzt studieren oder eben noch im Abitur sind, ja, ich stehe früh auf. Ja, ich habe früh Schluss, aber denk mal nicht, dass ich den Rest des Tages noch irgendwie was wirklich für mich selber machen könnte.
Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, so der Blick von Freundinnen und Freunden auf eure Entscheidung. Gab es bei dir, Elena, auch Leute, die da irgendwie skeptisch waren oder das nicht nachvollziehen konnten oder die jetzt irgendwie deinen Job einfach nicht verstehen?
Unverständnis so in der Form eher nicht. Das Einzige, was dem vielleicht nahe kommt, immer, wenn ich erzähle, dass ich Maschinenbau studiere zum ersten Mal oder so, dann kommt immer die Frage, ach, krass, als Frau? So dahinter steckt ja schon irgendwie, dass es halt irgendwie, ja, die Leute denken, dass das super schwer ist oder sowas, aber Unverständnis habe ich sonst eigentlich noch nicht bekommen.
Es ist aber ja so, dass Frauen eben leider schon in der Unterzahl sind in MINT-Berufen, Ausbildungsgängen, Studiengängen. Habt ihr eine Idee in eurem persönlichen Werdegang, warum ihr eine, sag ich mal, dieser Ausnahme in Anführungsstrichen seid, warum ihr euch für diesen technischen Weg entschieden habt?
Ich glaube, viele Frauen die warten dann irgendwie so auf diesen Moment, so ich muss mich zur Technik berufen fühlen, um das studieren zu können, weil das halt wirklich nicht mehr so verbreitet ist. Und wenn man sich dann als Frau dafür entscheidet, dann muss man irgendwie, ja, da super talentiert sein, schon immer Schrauber-Hobbys gehabt haben oder sonst was. Aber das ist ja gar nicht so. Also viele wissen einfach gar nicht, dass sie sich dafür interessieren. Und ja, wenn man dem einfach eine Chance gibt, dann würden bestimmt auch viele sagen, ja, das könnte auch was für mich sein.
Gibt es auch Vorteile daran, wenn man eine der wenigen Frauen in so einem Job ist? Weil es wird ja immer so sehr negativ dargestellt. Ah, dann hat man irgendwie da keine weiblichen Kolleginnen oder nicht so viele, aber vielleicht hat es ja auch irgendwas Gutes. Oder findet ihr es eher, schwieriger und denkt, ah, es wäre schon cool, wenn da mehr Mädels mit uns irgendwie also in der Klasse oder in der Werkshalle wären?
Also ich glaube, eine Klassenkameradin hätte mir gut getan.
Warum?
Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hatte nicht wirklich Bezug zu...
Also hattest du gar keine Klassenkameraden?
Ich hatte gar keine Klassenkameraden. Okay. Also ich war, wir haben mit 23 Schülern gestartet und ich war jetzt das einzige Mädchen in der Klasse. Wir hatten 6 Umschüler und die waren halt alle auch so zwischen 28 und 35. Also wir hatten eine Altersspanne von 15 bis 35 in der Klasse und da war ich dann halt als Zweitjüngste drin und dann halt auch noch als Mädchen. Und dann denkt man sich so schon, okay... War vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung, aber wenn es dann an die Praxisphasen und so weiter geht, habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, krass, die Lehrer merken sofort, wenn du nicht da bist. Sie fragen immer, geht's dir gut? Ist alles okay?
Man kriegt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Ja, es ist wirklich so. Man wird auch bevorzugt für Projekte genommen, weil es halt auch gut aussieht, wenn dann halt ein Mädchen daneben steht und nicht nur die Jungen. Und ja, es ist immer ganz lustig gewesen. Also ich sah es nie wirklich als Nachteil an.
Habt ihr das Gefühl, dass Siemens oder auch andere Arbeitgeber, die eben viel mit technischen Berufen arbeiten, dass sie genug dafür tun, dass man noch mehr Frauen und Mädels auch in diese Wege lockt?
Na, das können wir ja jetzt eigentlich nur bejahen.
Ihr könnt ganz offen reden, auch wenn Janina Kugel
ich mache auch.
Ihr könnt ja auch über andere Unternehmen.
Ich meinte jetzt eigentlich eher gerade aus dem Grund, dass wir jetzt hier sitzen. Das ist ja einer der Gründe, warum wir da mit in diese Marketing-Ecke so ein bisschen mitgezogen wurden, damit halt wir auch irgendwie ein Vorbild sein können und sagen können, hey Mädels, ihr schafft das auch alle, traut euch.
Es
guckt
ist
euch das
möglich,
mal an.
Es zu schaffen.
Genau.
Also ich glaube, wenn ich das so sagen darf, also ich glaube, wir bemühen uns wirklich vieles zu tun und dass ihr dann zum Beispiel in der Minfluencer-Kampagne, die ihr euch übrigens, die ihr zuhört, alle mal angucken müsst, war wirklich eben dieser Gedanke, um zu sagen, Mädchen können auch alles, ja. Und so wie du sagtest, Elena, man muss nicht diese innere Berufung zu irgendetwas spüren. Aber es gibt in Deutschland insbesondere so wenig Frauen in den technischen Berufen, wo man einfach mal sagen kann, ach ja, das könnte ich ja auch sein, ja. Also allein die Bildsprache, wenn du das irgendwie so oft anguckst, die ist halt total männlich irgendwie dominiert in vielerlei Berufsgruppen. Und ich glaube, das ist schon wichtig und wir bemühen uns da wirklich mehr zu machen. Aber zum Schluss sind immer zum Beispiel ihr beide mit all den anderen jungen Frauen, die dann eben auch genau die Berufe irgendwie ausgewählt haben, sind einfach die besten Beispiele. Und deshalb hatten wir auch gesagt, ob wir nicht den Podcast mit dir irgendwie jetzt auch gemeinsam machen könnten. Weil ich kann ja irgendwie viel erzählen aus meiner Position. Ja, da sagen alle, ja, ist ja klar, als Personalvorstand oder sowas oder als Vorstand muss man sowieso immer sowas sagen. Aber dann wirklich jetzt zu hören von jemandem, der auch noch in einem anderen Alter ist, warum dann eben genau die Berufe gewählt wurden, ist, glaube ich, viel, viel besser. Und eines darf man auch nicht vergessen. Gerade in den Facharbeiterausbildungen, in den technischen Berufen verdient man viel mehr mittelfristig, kurzfristig und langfristig als in den kaufmännischen Berufen. Also es ist immer wert, das tatsächlich zu glauben. Aber ganz ehrlich, viel liegt eigentlich auch wirklich in unserer Gesellschaft und in den Systemen, wann Mädchen zum ersten Mal glauben, sie könnten Mathe nicht oder sie könnten irgendwie die naturwissenschaftlichen Dinge nicht. Das ist ja schon mit 10, 12 oder sowas fängt das an. Und ich glaube, da muss man natürlich auch mal so sagen, die Arbeitgeber können auch immer nur das dann heilen, was schon viel, viel vorher irgendwie entstanden ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da einfach auch zu anderen Rollenvorbildern irgendwie kommen.
Was ich halt auch oft gehört habe, ist, ja, wieso machst du das, wieso bist du so gut? Und ich so, ich habe einfach keinen Bock, als Erzieherin oder als Friseure da 400 Euro im Monat zu verdienen in der Ausbildung, wenn ich in einem handwerklichen Beruf mindestens das Doppelte rauskriege.
Klar, netto. Das ist ja auch das, was Janina eben sagte. Ne?
Genau.
Das Finanzielle darf man nicht unterschätzen. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeguckt, wie ihr da hingekommen seid, warum ihr diese Ausbildungswege ergriffen habt. Versuchen wir auch mal ein bisschen nach vorne zu gucken, diese klassische, schreckliche Bewerbungsgesprächfrage. Wo möchtet ihr in 5 Jahren sein? Auch wieder unter der Berücksichtigung, dass ihr hier neben eurer obersten Chefin sitzt. Ja. Aber habt ihr irgendeine Idee davon, wie euer Job, wie euer Arbeitsumfeld in 5 oder in 10 Jahren aussieht? Habt ihr da Ziele?
Also am liebsten auch noch möglichst vielfältig. Also ich habe auch irgendwie nicht so viel Lust, dann da an einem Schreibtisch zu versauern, jeden Tag das Gleiche zu machen, irgendwas zu berechnen.
So wie ich.
Ja. Also gerade die technischen Berufe bieten ja auch diese Vielfalt und ich hoffe, dass ich es dann schaffe, die Vielfalt mir auch irgendwie beizubehalten, dass ich die Möglichkeit habe, auch am Computer was zu planen, zu entwickeln, aber vielleicht auch mal rausgehe und mir die Sachen angucke und genau.
Wie ist es bei dir, Beate?
Ja, also ich glaube, ich sehe es ziemlich ähnlich wie Elena. Also ich möchte nicht mein Leben lang jetzt in der Werkshalle rumhängen. Ich möchte schon gerne noch irgendwie studieren und dann möchte ich auch gerne so eine Kombi haben aus Büro und halt auch in der Fertigung sein, weil ich glaube, nur Büro wäre für mich persönlich ziemlich eng, also ziemlich einengend. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich brauche immer noch die Abwechslung mit dem Praktischen. Aber nur Praxis wäre halt auch blöd und deshalb so ein Misch aus beiden wäre, glaube ich, auch ganz cool. Aber da muss man halt gucken, was es gibt, was vielleicht auch einem angeboten wird und was man dann halt auch nehmen kann.
Janina, hattest du immer eine schlaue Antwort auf diese 5- oder 10-Jahres-Planfrage?
Ich habe, glaube ich, immer Antworten gehabt und habe versucht, dass sie möglichst schlau rüberkommen, ob es dann immer so waren. Ich glaube, das, was ihr jetzt gesagt habt, ist, glaube ich, für viele stimmt ja auch und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, da eine Offenheit zu bewahren und vor allem in eurem Alter. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, ist, du sagtest immer, gucken, was man kriegt, ja. Und ich sage auch immer klar zu artikulieren, was man will. Und das, glaube ich, tun tatsächlich Jungs und Männer immer noch deutlich besser als Mädchen und Frauen, auch klar zu sagen, was möchte man erreichen. Und ich glaube, ich habe viele Dinge recht strategisch entschieden, bis ich so Ende 30 war, wo ich dann so wusste, wenn ich mal die und die Funktion haben möchte, dann muss ich bestimmte Inhalte gemacht haben. Ich muss mal im Ausland gewesen sein, muss was Strategisches, muss was Operatives gemacht haben. Und das sieht man ja und man kann es ja immer mal wieder angucken. Klar können auch manchmal berufliche Entwicklungen trotz, dass man bestimmte Dinge nicht gemacht hat, anders laufen, aber häufig hat das schon auch viel miteinander zu tun. Und ich glaube, wenn man sich eine Grundlage dann dafür geschaffen hat und dafür ist man dann vielleicht auch manchmal einfach irgendwann mal zu alt, dann ist das, glaube ich, immer ganz gut und von da an das irgendwie tatsächlich irgendwie weiterzusehen. Aber ich glaube, es ist auch wirklich klar, für sich selber immer mal wieder einen Plan zu machen oder Pläne zu machen und vor allem aber auch klar in einem Unternehmen zu kommunizieren, was man möchte. Also ich sage, ganz selten kommen die Jobs zu einem. Und wenn sie zu einem kommt, dann meistens nicht, wenn man gerade irgendwie will, sondern ich glaube, man muss auch klar sagen, pass auf, jetzt bin ich lang genug hier und jetzt interessiere ich mich auch für was anderes und das ist dann eben auch was nicht das ist, was man heute schon gemacht hat. Und das ist das, was Frauen besser lernen müssen, zu artikulieren und nicht, weil es ja gerade mal so nett ist und weil die Kollegen so nett sind und der Chef oder die Chefin so nett sind, dann einfach nochmal zu bleiben, sondern wirklich auch zu sagen, was ist denn eigentlich das, was mich selbst inspiriert und weiterbringt.
Dich hat das ja offensichtlich sehr weit gebracht. Du warst jetzt zuletzt im Vorstand von Siemens, damit bist du auch ein relativ rares Gut, wie auch ihr in den technischen Berufen. Irgendwie 14% der DAX-Vorstände sind nur Frauen, nimmt man die M&S-DAX dazu, sind es nur 9%. Was ist die wichtigste Fähigkeit, die du mitgebracht hast, die dir in deinem Job als Vorständin hilft?
Also Lernfähigkeit, glaube ich, ist immer dabei und da gibt es in jedem Job und auch wenn du Vorstand wirst oder wenn du Vorstand bist, gibt es immer viele Themen, die ganz neu kommen. Das andere ist wirklich Durchsetzungsfähigkeit. Also du musst früh lernen, dann einfach auch klar für deine Ideen zu werben, Mehrheiten zu finden und die vor allem auch durchzusetzen. Also ich sage auch immer in Führungspositionen, spätestens musst du lernen, dass du nicht eine Führungsposition hast, weil du geliebt werden möchtest, sondern einfach, weil du respektiert werden musst und weil du Entscheidungen treffen musst, die nicht immer jedem gefällt. Und ich glaube, zum Schluss ist es aber immer auch so dieses Thema, wie kannst du eine Balance halten und wie kannst du auch in einem Job, der wahnsinnig viele Stunden in der Woche irgendwie erfordert, immer noch auch gleichzeitig die Dinge tun, die dir wichtig sind, auch außerhalb des Lebens und also außerhalb des Berufslebens. Und ich glaube, das ist mir nicht jede Woche, aber es ist mir doch immer ganz gut irgendwie gelungen. Und ich persönlich glaube immer, wenn man eine Balance hat im Leben, wie auch immer die Balance für jeden anders definiert wird, trifft man die besseren Entscheidungen. Weil das, was ich vorher gesagt hatte, ist, ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn Leute Entscheidungen treffen aus Angst vor irgendetwas oder weil sie nicht sich vorstellen könnten, was sie außer diesem Job jemals irgendwie machen könnten. Und deshalb, glaube ich, ist es immer wichtig, nicht zu vergessen, wer man eigentlich selber ist.
Das sind so ein bisschen die Fähigkeiten oder vielleicht auch die Eigenschaften, die du mitgebracht hast. Wenn du jetzt Leute in dein Team geholt hast, worauf hast du da am meisten geguckt? Sind das die gleichen Sachen?
Nee, dass sie vor allem anders sind als ich, ja. Mhm. Weil wenn ich über Diversität rede, dann rede ich ja nicht nur über Frauen und Männer, sondern ich rede eigentlich auch über unsere Erfahrungen. Und ich habe ja auch mal den Satz gesagt, der viele Leute irgendwie belustigt hat, dass ich immer wieder auch Leute reinhole in mein Team, von denen ich weiß, die werden mich nerven und ich werde sie nerven, weil sie einfach ganz anders denken, weil sie die Probleme oder die Problemstellungen komplett anders betrachten und weil sie andere Lösungswege finden. Aber damit ergänzen wir uns, weil wenn sie alle so drauf sind wie ich, dann wird ja alles nur noch mehr Janina-mäßig. Das ist zwar ganz angenehm, weil es dann irgendwie wenig Reibereien gibt, aber das Ergebnis wird nicht besser. Und ich glaube, das muss man und muss auch ich mir immer wieder sagen, Leute zu holen, die wirklich einfach zu mir auch einen Gegenpol bilden und vor allem in meinem Fall jetzt auch wirklich auch Leute, die sich getrauen, mir ihre Meinung zu sagen. Das ist das, was ich immer am allermeisten geschätzt habe. Und je höher du hierarchisch kommst, desto weniger gibt es Leute, die dir wirklich eigentlich noch offen ihre Meinung sagen. Und das fand ich immer gut. Also ich glaube, bei mir im Team würden zumindest mal 80% mir immer bloody into the face sagen, wenn sie nicht damit einverstanden sind. Und das ist gut. Ja.
Dadurch lernt man ja auch total viel von anderen. Aber man kann ja auch lernen, indem man was liest, indem man sich nochmal weiterbildet, irgendwelche Trainings besucht. Das ist ja Leuten in unserer Generation auch immer total wichtig. Aber gerade auch als Vorständin ist es ja wichtig, viel zu lernen. Ich frage mich nur, wie man das in so einem durchgetakteten Kalender überhaupt unterbringt.
Also
ist dir das gelungen?
Naja, es kommt drauf an. Also das mit dem Lesen hat irgendwie immer einen wahnsinnigen Nachteil, weil nach 2 gelesenen Seiten fliegt mir das Buch auf den Kopf im Bett, ja, weil ich nämlich eingeschlafen bin. Ich habe wirklich bin dazu übergegangen, Podcasts zu hören. Die habe ich dann meistens während des Joggens gehört. Für alle diejenigen, die sagen, ich bin ja auch für Safety verantwortlich gewesen. Ja, natürlich nur im Park und nicht mehr irgendwie die Fahrradfahrer irgendwie sonst gehört hätte. Also andere Mechanismen. Aber ganz ehrlich, die Antwort ist ja, das kommt definitiv zu kurz und wird jetzt wahrscheinlich in meiner nächsten beruflichen Phase dann einfach wieder ein bisschen, werde ich mehr Zeit dafür haben, sich tatsächlich bewusst aus dieser Taktung rauszuholen und bewusst zu sagen, ich muss die Dinge neu lernen. Das ist ganz schön schwierig. Ich stelle mir die Fragen, wie viele Stunden im Monat beschäftigst du dich mit Themen, die nichts mit deinem aktuellen Berufsthema zu tun haben? Und je älter die Leute werden, desto weniger werden die Stunden. Und diejenigen, die, glaube ich, oft sehr auch ganz ehrlich sind, sagen 0 Stunden. Ja? Also nicht etwas zu lernen, damit man die berufliche Herausforderung besser lösen kann, sondern einfach was einen total interessiert. Und meine Erfahrung ist, dass unter 35 die Leute da echt noch auf 5 bis 10 Stunden im Monat locker kommen und jenseits der 35 werden es echt wenig.
Du sprichst gerade schon so ein bisschen Generationenunterschiede an und da möchte ich auch mal hinkommen, weil der Podcast heißt ja Lehrjahre und mir geht es auch so ein bisschen darum, wie sich vielleicht die Generation der Berufseinsteiger heute von denen unterscheidet, die jetzt schon im Job sind. Könnt ihr euch an Situationen erinnern oder gibt es bestimmte Themen, wo ihr so merkt, so, das sehen irgendwie die älteren Kolleginnen und Kollegen anders als wir, da blicken die ganz anders drauf?
Viele Kleinigkeiten sind es eigentlich so im Berufsalltag. Also ich habe so mit einem Kollegen, haben wir immer so ein Ding, dass er immer Sachen fragt aus der DDR, kennst du das noch, weißt du das noch? Und ich dafür immer mit irgendeinem Jugendwort ankomme, weißt du, was das heißt? Und so geht es halt mit den Kleinigkeiten, aber dann, die Berufserfahrung ist natürlich ein großer Vorteil von den älteren Kollegen. Und sonst größere Reibereien gab es da jetzt eigentlich noch nicht.
Hattest du schon irgendwie mal einen Clash mit Kollegen oder vielleicht auch irgendwas, wo du dachtest, das war jetzt echt cool, dass die das aus ihrer älteren Brille mir mal erklären konnten?
Natürlich ist es immer cool, wenn man von den Erfahrungen der Älteren lernen kann. Das ist halt auch immer der Riesenvorteil für uns Azubis. Wir werden in den Abteilungen immer mit einem Facharbeiter, der schon etwas länger in dieser Abteilung ist, in ein Team gesteckt und dann assistiere ich praktisch demjenigen oder helfe dem. Ich habe jetzt in der gleichen Abteilung verschiedene Ansprechpartner für verschiedene Themen und dasselbe Projekt würden die aus vollkommen verschiedenen Perspektiven aus betrachten oder auch angehen. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, wer wie agieren würde, damit ich nämlich auch selber weiß, okay, wie würde ich es vielleicht machen? Und ich finde, das ist wirklich wichtig, dass es auch solche Leute gibt.
Das sind die positiven Seiten. Was gibt es denn da für Streitpunkte? Wo hast du da mal Generationenkonflikte auch erlebt? Oder stand es vielleicht vor Zielkonflikten oder so?
Also ich glaube schon, dass die Erfahrung, dass man die Sachen schon ein paar Mal gemacht hat und dann sagt, wir haben es schon immer so gemacht, dann schon immer mal wieder dann auch ausschließen, dass man es eben auch anders machen könnte. Und das, glaube ich, ist einfach auch die Offenheit zu sagen, dass man die gleichen Probleme auf anderen Wegen vielleicht schneller oder besser oder auch anders nur lösen könnte. Also ich glaube, die Offenheit braucht man auch. Und wenn ich das so ein bisschen stereotypisieren will, je älter die Leute werden, desto mehr sind sie, glauben sie, beziehungsweise sind sie daran gewöhnt, dass Führung immer sehr, sehr viel Hierarchie bedeutet. Also der oder die Chefin sagt dann eben, so wird es gemacht, und der oder die Mitarbeiterin entscheidet dann oder muss es dann eben genauso tun. Und ich glaube, die Generation jetzt so, ihr zwei, werte Elena, ihr seid jetzt irgendwie tatsächlich mehr daran gewöhnt, einfach auch mal zu diskutieren und zu sagen, das kann man aber auch anders machen und nicht einfach nur zu sagen, ei, ei, und so wird es jetzt irgendwie erledigt, ja, sondern irgendwo auch die Dinge zu hinterfragen. Das ist ja aber auch genau das, wie wir über Generationen hinweg jetzt eben auch unsere Kinder eben auch erziehen. Und ich sage immer zu manchen der Kollegen, die vielleicht so Mitte 50 sind und die sich dann in Anführungszeichen beschweren über die Jugend, die jetzt bei ihnen in Abteilungen sitzt und die Dinge hinterfragt und es irgendwie anders machen will, dann sage ich, zu Hause erziehst du doch deine Kinder hoffentlich genauso, dass sie dir irgendwie Widerworte geben und irgendwie mitdiskutieren. Also zumindest ich denke mir das auch manchmal, sage zu meinen Kindern, also wenn es jetzt irgendwie hier so ein bisschen strenger wäre, hätte ich jetzt irgendwie auch nichts dagegen, ja, damit mir nicht irgendwie so viel widersprochen wird. Und das finde ich aber eigentlich auch persönlich ganz positiv. Also ich mich mit 26 Jahren habe ich mich zu den obersten Chefs teilweise nie getraut, Sachen zu sagen, wo ich mich heute manchmal lachen muss und manchmal wundere, aber es eigentlich schön finde, dass mir dann einfach Leute E-Mails schreiben oder halt einfach auch sagen, das ist ja total blöd, wie es hier läuft, und machen wir es doch mal anders. Ich glaube schon, dass die Babyboomer, auch weil sie so viele waren und weil sie um alles immer kämpfen mussten und dann auch froh waren, dass sie überhaupt einen Job bekommen haben, also wer so 1960 geboren ist und einen Ausbildungsplatz wollte, da war halt die Quote 1:100, ja, und da warst du froh, wenn du drin bist und hast dann lieber deine Klappe gehalten, um dann irgendwie drin zu bleiben. Und heute ist es ja so, dass wir ja jedes Jahr in Deutschland auch ganz viele Ausbildungsberufe haben und Ausbildungsplätze, die gar nicht besetzt werden können, weil es zu wenig Bewerber oder nicht die richtigen Qualifikationen gibt. Ich glaube, das verändert sich und das ist auch gut so. Und ich glaube, eines darf man nicht vergessen, ich bin ja jetzt vielleicht so in dieser Generation dazwischen, dass dieser Generationenkonflikt, der kommt immer hoch. Ja? Jede Generation, die Jüngeren glauben immer, dass die Alten irgendwie steif sind und irgendwie unbeweglich sind. Und ich glaube, so ein Stück weit passiert es. Und ich glaube, was wir momentan thematisieren zwischen Babyboomern X und der Y und der Z, ist auch teilweise überdramatisiert. Aber was mich freut, ist, dass die junge Generation Dinge ausspricht und einfordert, die, glaube ich, die ältere Generation genauso gerne gehabt hätte, sich aber nie getraut hat, das eigentlich einzufordern.
Jetzt sprechen wir schon über Einforderungen. Wenn du jetzt eine Sache an deinem Job bei Siemens hättest ändern können, hättest du dann gerne mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Sinn gehabt?
Also Freizeit. Aber das ist jetzt natürlich irgendwie sowas wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag. Ja, ich glaube, das ist dann irgendwo auch klar, dass so ein Vorstandsjob in 40 Stunden nicht zu erledigen ist, aber das wäre wahrscheinlich irgendwie fantastisch gewesen. Freizeit.
Ja. Wie ist es bei euch? Freizeit, Geld oder Sinn? Man darf nur eins sagen.
Dann auch Freizeit. Ja, okay. Würde ich auch, glaube ich, sagen. Also Freizeit ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich würd auf Geld verzichten, wenn ich dafür mehr Freizeit hätte. Weil Zeit mit Familie, Freunden kann man für kein Geld der Welt kaufen. Und das ist halt etwas, das braucht man. Und da würde ich lieber immer die Freizeit wählen.
Kann ich nur zustimmen.
Deckt sich das auch so ein bisschen mit deiner Erfahrung, wenn du jetzt überlegt hast, wie kriegen wir irgendwie die Millennials, die Gen Z-Leute in unsere Firma? Womit müssen wir da besonders punkten und Werbung machen?
Ja, das deckt sich. Das deckt sich aber natürlich immer je nach Lebensalter, wenn ein bestimmtes Mindesteinkommen irgendwo da ist. Und jetzt nicht Mindesteinkommen in der gesetzlichen Definition, sondern einfach, wenn genug Geld da ist zu leben, dann ist das eigentlich üblicherweise das. Ja? Und Leben bedeutet halt einfach, ich weiß, wie ich am Monatsende meine Rechnung bezahlen kann und habe aber auch ein bisschen Geld übrig, um in Urlaub zu fahren und wie auch immer. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es ganz viele Menschen auf der Welt gibt und auch in Deutschland gibt, die an diesem Punkt definitiv nicht sind. Ja? Die wirklich jede 100 Euro, die sie am Ende des Monats mehr hätten, würde irgendwie wahnsinnig viel auch tatsächlich verändern. Die Gewerkschaften haben ja auch Umfragen jetzt irgendwie gemacht und wir haben das ja auch in den ganzen Diskussionen um Flexibilität der Arbeitsgesetze, jetzt auch mit dem Ministerium immer mal wieder in der Diskussion. Aber ja, ich glaube, wir müssen natürlich sagen, dass wir eine Generation haben, wo viele auch in Familien reingeboren wurden, wo sie vielleicht ein bisschen was erben oder ein bisschen Zuschuss bekommen, auch von ihren Eltern. Und das ist sicherlich etwas anderes als die Generation, die jetzt in den 50ern nach dem Krieg, da hatten ja die allermeisten nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist natürlich etwas, was man auch immer noch mal in Betracht ziehen muss. Aber zum Schluss kann ich, glaube ich, nur sagen, die Flexibilität, die manchen wollen in manchen Lebensphasen mehr Geld und die anderen wollen mehr Freizeit und dann irgendwann kann das auch mal wieder kippen. Das ist, glaube ich, irgendwie das, worauf sich Arbeitgeber einstellen müssen, wenn sie ein attraktiver Arbeitgeber sein möchten. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ja, hat mich neulich mal sehr gefreut, dass ein Betriebsrat mal zu mir sagte, ach cool, und da habe ich meinen Kollegen auch mal gesagt, geht mal woanders hin zum Arbeiten. Da seht ihr, ja, dass wir es eigentlich irgendwie relativ gut haben. Und das von dem Betriebsrat zu hören, ist natürlich irgendwie genial. Aber ich glaube, wir müssen einfach realisieren, dass das bedeutet, dass die Welt sich ändert. Es ist nicht mehr so, du gehst irgendwo hin, fängst bei einem an zu arbeiten, bei einem Arbeitgeber, bleibst ja dein ganzes Leben, arbeitest, je nachdem, was du für einen Tarifvertrag hast, 35, 37 oder 40 Stunden oder 42 Stunden in der Woche, sondern dass die Flexibilität das ist, was die allermeisten Leute, glaube ich, wollen.
Wir kommen schon langsam Richtung Ende des Podcasts und ich habe am Ende immer so eine kleine Service-Section, da möchte ich konkrete Ratschläge haben. Bei dir, Janina, habe ich zwei ganz konkrete Fragen und auch von euch muss ich noch was wissen. Es gibt einen TED-Talk von dir, da beschreibst du auch eine Situation, wie du als junge Beraterin in einem Meeting mal für die Assistentin gehalten wurdest und jemand einen Kaffee bei dir gestellt hat.
Mal, öfter.
Öfter. Okay, was ist denn jetzt der wirklich coole und souveräne Konter in der Situation?
Oh, hat mich schon lange keiner mehr gefragt, ob ich den Kaffee machen kann. Das ist der Vorteil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gekontert habe. Ich glaube ganz einfach, oh je. Ich glaube, es kommt darauf an. Also würde ich diese Dinge einfach mit einer anderen, wirklich tatsächlich auch unterirdischen Antwort zurückspielen und es definitiv nicht tun. Ich habe damals dann tatsächlich auch noch mal Kaffee eingeschenkt und habe gesagt, ich bin aber hier nicht die Assistentin, Sie können sich Ihren Kaffee schon selber holen, aber ich mache es Ihnen auch ganz gern. Das würde ich, wenn ich es heute machen würde, mit so einer Ironie, ja, dass dann irgendwie diese Person nie wieder nachfragt, sondern sich das selber holt, mal abgesehen davon, Klammer auf, ich finde es unglaublich, dass irgendwie es immer noch Leute gibt, die sich den Kaffee von irgendjemandem holen lassen, Klammer zu. Ich glaube, die Souveränität entsteht immer nur dann, wenn man das ein paar Mal erlebt hat. Und einfach nur klar zu machen, dass es weder Alters noch Geschlechts noch sonst irgendwie von der Optik irgendwie abhängt, wer hier wem den Kaffee einbringt. Und glaube ich irgendwie ehrlich gesagt, ich meine, es gibt immer Staatsbesuche oder sonst irgendwie sowas, was anders macht. Also du siehst, ich habe keine souveräne Antwort.
Okay.
Ist auch Panne, oder?
Probieren wir es mal mit Tipp Nummer 2.
Mit 50. Scheiße.
Ein großer Punkt, warum Frauen im Job auch nicht gleichberechtigt Karriere machen können, ist ja, dass sie nach wie vor einen viel größeren Teil der Haushaltsarbeit und der Kinderbetreuung machen. Du hast auch zwei Kinder, du bist auch verheiratet. Hier sitzen drei junge Frauen vor dir. Was ist dein Tipp für so eine gleichberechtigte Beziehung und eine gerechtere Aufteilung?
Das ist richtig, richtig, einen Partner oder Partnerin aussuchen. Das ist, glaube ich, so salopp gesagt, ist aber gar nicht immer so einfach. Da gab es einen wunderschönen Artikel am Samstag in der Zeitung, wo ein Mann, der aus seiner Sicht eine ganz ehrliche Geschichte darüber geschrieben hat, wie viel macht er, wo sie sich eigentlich relativ vorgenommen haben, das Ganze paritätisch zu machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Grenzen zu setzen. Also Grenzen zu setzen und zu sagen, ich bin für das verantwortlich, du bist für was anderes verantwortlich, jemand anders ist für wiederum was anderes verantwortlich und das durchzuhalten. Und auch damit umzugehen, zu lernen, dass halt vieles dann einfach nicht mehr klappt. Also wenn du Kinder hast, hast du einfach ein ganz anderes, deutliches Zeitkonzept. Also vorher habe ich gearbeitet und Spaß gehabt. Also ob dann Spaß irgendwie mit Freunden oder mit dem Partner oder irgendwie Sport oder was auch immer war, da gab es ja nur dich als Ego so ungefähr und du konntest halt alles machen. Und wenn du Kinder hast, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Zeitkontingent. Aber das einzufordern und immer wieder neu zu justieren und dann ganz ehrlich gesagt bestimmte Dinge einfach nicht zu tun. Ja, also wenn jetzt, wo ich in so eine Phase komme, in der ich weniger arbeite, kann ich einfach nur sagen, wie viele unzählige Dinge einfach zu Hause liegen geblieben sind. Ja, die Liste ist unendlich lang und festzustellen, dass es zwar alles schön ist, wenn die irgendwie erledigt sind, aber dass man auch überlebt hat, ohne dass sie erledigt sind. Also einfach klar zu sagen, das ist mein Job und das ist mein zweiter Job und das ist mein dritter Job und was anderes mache ich nicht. Und dann aber auch vom Partner, von der Partnerin einzufordern, dass die oder der eben den anderen Teil übernehmen.
Wenn ihr einen Rat, einen Tipp geben könntet an jemanden, der sich für einen ähnlichen Weg, wie ihr den gegangen seid, interessiert, vielleicht gerade wenn es irgendwie junge Frauen sind, was wäre denn euer Rat an die?
Neugierig bleiben. Ich glaube, das ist eigentlich das, was einen dann überall weiterbringt, immer wenn man fragt, wie funktioniert das? Warum machen wir das so? Genau, da schlängelt man sich dann, glaube ich, irgendwie durch.
Ich würde sagen, ausprobieren schadet nicht. Selbst wenn es nur ein Praktikum ist, man kann es ausprobieren, sagen, okay, finde ich gut. Oder man kann halt auch genau das Gegenteil rausfinden, okay, ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist vielleicht doch nichts für mich. Und ich finde, das sollte man auch wirklich machen. Learning by doing. Und in dem Punkt, wer es nicht ausprobiert, kann auch schlecht beurteilen, ob es was für einen wäre oder nicht.
Und ich glaube, das ist im Beruflichen wie im Privaten so. Die allermeisten Entscheidungen, die du mal getroffen hast, kannst du ja auch wieder revidieren. Also wenn du festgestellt hast, das war halt nichts, dann muss man die Dinge halt einfach wieder ändern. Das ist manchmal schwierig, das erfordert manchmal auch viel Mut und manchmal auch sonstige irgendwie Verluste oder sonst was. Aber ich glaube, man kann sie tun. Und ich glaube, das gilt bei Berufsentscheidungen genauso wie bei der Wahl des Partners oder der Partnerin. Und wenn es dann halt nicht geklappt hat, dann muss man halt irgendwie, weiß ich nicht, ja, weiter. Das klingt jetzt irgendwie so lapidar, aber zum Beispiel, ich bin vom Vater meiner Kinder schon ganz lange getrennt. Und ich glaube, wir sind ein deutlich besseres Elternpaar getrennt mit neuen Partnern, als wir das gewesen wären, wenn wir verheiratet geblieben wären. Und ich glaube, das muss man sich einfach überlegen. Und auch die Kinder, das diskutieren wir dann auch immer mal wieder. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch ganz cool, wenn du halt einfach sagst, also ich meine, natürlich im Idealfall verstehen sich Eltern zumindest so, dass die Kinder nicht irgendwie darunter leiden. Das ist, glaube ich, schon das, was man dann irgendwie selber machen muss. Aber auch klar zu sagen, dass Lebensentscheidungen nicht immer in Stein gemeißelt sind. Und ich glaube, da auch wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe, einfordern, muss man sich auch wirklich wissen, was möchte ich von diesem Leben haben? Und nicht, was ist die Erwartungshaltung, die andere an mich haben. Und die Erwartungshaltung kann im Beruflichen sein, die kann aber auch im Sozialen sein. Also ich würde mal vermuten, die Generation meiner Großeltern, die leben jetzt nicht mehr. Aber da sind nicht die Ehen, sind nicht bestanden oder haben nicht Bestand gehalten, weil sie sich alle so unendlich geliebt haben, ja, 60 Jahre lang, sondern weil es allermeistens von den sozialen Normen her oder von der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Unabhängigkeit gar nicht anders gegangen wäre. Und du hattest es vorher irgendwie so gesagt, als wir über Gehalt geredet haben. Ich glaube, du, Beate, hast gesagt gehabt, ne, dass du viel, viel mehr verdienst jetzt, schon allein in der Ausbildung, als du den nicht-technischen Beruf gesehen hast. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit von beiden, von Männern und von Frauen, hat immer dazu geführt, dass das eigentlich die größten freiheitlichen Demokratien sein konnten, weil du entscheiden konntest auf Basis dessen, was du wolltest und nicht auf Basis von wirtschaftlichen Zwängen oder religiösen Zwängen, die kommen ja natürlich auch noch dazu. Also das ist mein Plädoyer und wenn ich mir so die Welt angucke und wenn ich dann teilweise auch mir überlege, wie viele Frauen auf Einkommen heute verzichten, auf Renten, Ansprüche in der Zukunft irgendwie verzichten und wie viele Frauen heute eigentlich in Altersarmut leben, weil sie zu viele Jahre letztendlich nicht eingezahlt haben. Ich glaube immer, das ist wirklich das Wichtigste. Wenn du unabhängig bist und frei bist, wie auch immer du das selber definierst, kannst du wahnsinnig viel im Leben entscheiden.
Das könnte fast schon ein schönes Schlusswort sein, aber wir haben noch eine letzte Rubrik. Ich spiele nämlich am Ende immer geklaute Fragen. Weil ich ja selber noch ein Podcast-Lehrling bin, klaue ich mir Fragen von irgendwo anders und jeder von euch kriegt eine und muss die beantworten. Eine kommt von dem Schriftsteller Max Frisch, vielleicht habt ihr schon mal im Deutschunterricht was von ihm gehört. Eine kommt aus so einem Liebesfragebogen, 36 Questions that lead to love. Wenn man die mit jemandem beantwortet, dann verliebt man sich angeblich automatisch in ihn oder
sie. Wer kriegt welche? Ja.
Und eine kommt aus so einer Liste der absurdesten Bewerbungsgesprächsfragen. Fangen wir mal mit dir, Beate, an. Du kriegst die Liebesfragebogenfrage. Und zwar, was war der bisher größte Erfolg in deinem Leben?
Boah, der größte Erfolg in meinem Leben. Ich glaube,
das Angebot von Siemens.
ich glaube, das Schülerpraktikum in der 8. Klasse. Eigentlich war die Vorgabe, okay, bitte möglichst im Bezirk. Und ich habe mich dann wirklich außerhalb des Bezirks bei einem Orgelbauer beworben und ich dachte mir so, okay, das wird sowieso nichts, weil es nur diesen einen Orgelbauer in ganz Berlin gibt. Und dann habe ich da den Platz bekommen und es war so cool. Ich habe 3 Wochen da lang sowohl in der Kirche gearbeitet und die Orgel auseinandergebaut und ich glaube, das war mega cool und ich glaube, das hat auch mich sehr viel weitergebracht und auch so ein bisschen in die Richtung, in der ich jetzt gerade bin.
Sehr coole Geschichte. Ja, Nina, welche Hoffnung hast du aufgegeben? Das ist die von Max Frisch.
Dass wir die volle Gleichberechtigung erzielen, solange ich noch im Leben bin.
Oh. Elena, noch was Positives. Wenn du eine Superheldin sein könntest, welche Superkraft würdest du wählen?
Ich würde jetzt gerne irgendwas super thematisch Passendes sagen, aber ich glaube, ich würde mich ganz stumpf für Fliegen können entscheiden. Einfach schnell überall hinkommen und flexibel sein, das stelle ich mir ziemlich cool vor.
Sehr nachvollziehbar.
Ich habe übrigens so Superwoman-Socken zu Weihnachten geschenkt bekommen von einer Freundin, die sind dann in diesen Farben von deren Kostümen. Hm. Und die haben dann da hinten so Flügel dran.
Also cool.
Wieso, genau.
Damit könntest du
das
heißt, dann
ich wollte gerade sagen, bei der nächsten eigenen Veranstaltung, wo es irgendwie, sage ich jetzt mal, so ein klassisches Thema gibt, werde ich sie anziehen. Ich werde euch dann, werde ein Foto davon posten.
Ja, Nina, die allerletzte Frage geht an dich. Am 31. Januar ist dein letzter Tag bei Siemens und der Journalist Gabor Steingart hat so ein Traumkabinett aufgestellt, wen er sich gern als Quereinsteiger in die Politik wünschen würde. Und der würde dich da gerne als Arbeitsministerin sehen. Sollen wir den Hubertus Heil schon mal anrufen und den vorwarnen, dass du jetzt übernimmst?
Ich sehe ihn heute Nachmittag und bin mal gespannt, ob der Hubertus Heil dann Steingart auch gelesen hat. Ich kann ja dazu immer nur sagen, der Herr Steingart ist ja Journalist und kein Headhunter und meines Erachtens nach auch definitiv gerade nicht Kanzler. Ich habe sehr geschmunzelt und musste sehr, sehr lachen. Ja, das werde ich sicherlich nicht, Minister. Oder Ministerin. Ja.
Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da wart und mitgemacht habt.
Danke.
Ich bin echt neugierig, was Janina Kugel als nächstes vorhat, aber auch, wie es für Beate und Elena weitergeht. Zwei beeindruckende junge Frauen, die auf jeden Fall wissen, was sie wollen. Zum Beispiel als Facharbeiterin oder Ingenieurin ausreichend Geld verdienen. Und Geld ist auch das Thema der nächsten Folge bei Lehrjahre. Da rede ich mit einem Gast, der einen sehr außergewöhnlichen Blick darauf hat, wie viel Geld genug ist und wofür wir eigentlich bezahlt werden sollten. Bis dahin macht's gut und wie immer, ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, teilt und so weiter. Bis in 2 Wochen.